and they get another possession. He threw up a oh! I can't believe it went in!
Curry from half court.
Moin, moin und herzlich willkommen zur 83. Folge des NBA Podcasts hier It's Swish. Ihr erratet schon, was heute auf dem Programm steht, der zweite Teil der Season Preview und zwar in der Eastern Conference. Also viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Here It's Swish.
Im ersten Teil der Season Preview haben wir uns mit den Lottery-Teams der Eastern Conference beschäftigt, beziehungsweise mit den zwei schlechteren Play-In-Teams und dann eben den Lottery-Teams, also quasi von Platz 9 bis Platz 15. Heute machen wir jetzt natürlich die Plätze 8 bis 1. Ich sage jeweils, was ich so denke, was so das Ceiling dann für das Team ist und begründe natürlich auch, warum ich dieses Team auf diesem Platz sehe und stelle so ein paar kleine Neuzugänge und, wenn es wichtig ist, nochmal die Rotation nochmal mit vor. Also würde ich sagen, ohne jetzt gerade lange weiter drum herum zu reden, gehen wir jetzt einmal rein in die Season Preview.
Ich sehe Erfolg. Ich sehe Ruhm und Erfolg für dein Team.
Wahrsager oder Zukunftsschwindler? Die Here It's Swish Season Preview. Und am heutigen Tage starten wir mit dem 8. Platz, der quasi normalerweise den ersten Playoff-Platz bedeuten würde. Jetzt ist es eben zumindest dann der Vorteil im Play-In-Tournament. Und wir starten mit den Chicago Bulls. Ja, ich weiß, ich habe darüber jetzt gerade schon eine Folge gemacht und ich meinte, ja, die Chicago Bulls kommen auf jeden Fall in die Playoffs oder haben zumindest eine sehr, sehr große Chance, endlich wieder Playoff-Basketball zu spielen. Warum habe ich sie jetzt trotzdem nur an Platz 8, nur in Anführungsstrichen? Ganz einfach, ich finde, die Konkurrenz im Osten ist dieses Jahr quasi so groß wie noch nie und das gilt quasi jetzt gerade für jedes Team, was danach jetzt nochmal mitkommt. Man hätte diese Teams alle auch höher nochmal mitsetzen können und es ist sehr, sehr schwer, das vor der Saison mit einzuschätzen. Ich habe es jetzt eben quasi so ein bisschen gemacht, wie ich es jetzt eben denke, dass es passt. Denn es gibt eben Teams, die jetzt eben sehr, sehr lange schon zusammengespielt haben, so wie jetzt zum Beispiel die Milwaukee Bucks oder ähnliches. Und die haben, finde ich, auf jeden Fall immer nochmal so einen kleinen Vorteil. Klar, so eine NBA-Saison ist sehr, sehr lang, da spielt man sich auch sehr schnell mal mit ein. Trotzdem kann es dann aber eben nochmal zu ein paar Abstimmungsproblemen oder ähnliches in der Defense kommen. Und dementsprechend habe ich jetzt einfach so die Teams, die jetzt sehr, sehr viele neue Spieler haben, meistens relativ niedriger oder etwas weiter niedriger eingestuft als die anderen, weil eben so die Teamchemie vielleicht noch nicht so ganz mit da ist. Trotzdem haben die Chicago Bulls jetzt endlich mal wieder ein richtig, richtig starkes Team zusammen und das meine ich einfach genauso. Es ist jetzt ein sehr, sehr gutes Team, ein sehr, sehr ausgeglichenes Team. Das einzige Problem, was ich eben sehe, und das habe ich eben beim letzten Mal auch schon gesagt, als ich eben über dieses Team geredet habe, ist die Defense. Wir gehen jetzt die Starting Five und nochmal so ein paar Bankspieler nochmal mit zusammen durch und da werdet ihr schon mitmerken, so richtig viel Defense ist jetzt gerade nicht mit da. Wir haben natürlich erstmal auf der Point Guard Position quasi jetzt gerade eine komplett neue Rotation. Du hast jetzt mit Lonzo Ball einen coolen Starter, einen immer noch jungen Mann, was man immer noch nicht vergessen darf. Der Mann ist eben immer noch nicht so wirklich alt, sondern er passt halt immer mit 23 beziehungsweise jetzt bald 24 immer noch sehr, sehr gut in dieses junge Team nochmal mit rein. Und vor allem hat er sich einfach über die letzten Saisons einfach wieder stetig verbessert, was zumindest das Scoring angeht. Gestartet ist er mit 20 Jahren und 34 Minuten bei den Los Angeles Lakers und 10,2 Punkten. Jetzt liegt er mittlerweile bei 14,6. Bei den Assists ging es immer so ein bisschen rauf und runter. In seinen bisherigen 4 Saisons hat er 7,2, 5,4, 7,0 und 5,7. Also immer 7 und 5 abwechselnd. Das heißt also, dadurch, dass er letztes Jahr 5,7 hatte, wären jetzt wieder 7 mit dran. Und dieses Jahr hat er jetzt auch einfach die große Chance, dadurch, dass er jetzt eben sehr, sehr fähige Mitspieler hat, die diese Würfe auch verwandeln können. Denn ganz ehrlich, in der Offensive werden die Chicago Bulls wohl keine so wirklich großen Probleme haben. Denn auf der 2 spielt einfach mal ein All-Star und das ist Zach LaVine, der einfach im letzten Jahr wieder komplett abgegangen ist. 27,4 Punkte bei 50% aus dem Feld oder über 50, fast 42% von draußen und fast 85% von der Linie. Dazu noch 5 Rebounds und 5 Assists. Zach LaVine hat, finde ich, im letzten Jahr einfach nochmal gezeigt, dass es nicht so diese empty Stats sind. Ich meine, klar, so richtig Erfolg hatten die Chicago Bulls jetzt immer noch nicht, aber gerade eben nachdem dann eben Vucevic verpflichtet wurde für die Center-Position, hieß es schon, okay, wir wollen jetzt halt die Playoffs nochmal mit angreifen. Dann hatten sie nochmal so einen kleinen Run und Zach LaVine hat für mich eben genau in diesem Moment einfach nochmal gezeigt, okay, ich bin einfach ein Spieler, der eben nicht nur so diese Empty Stats produziert, sondern ich kann auch in einem guten Team genauso weiterspielen. Und das war eben das, was ihm sehr, sehr viele immer vorgeworfen haben, dass er einfach nur so gute Stats hat, dass er einfach nur so gut punkten kann, weil er in einem sehr, sehr schlechten Team ist, wo er einfach alles machen kann, wo er alles machen darf. Und ich finde, er hat einfach mal gezeigt, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern dass er das eben auch schaffen kann mit einem guten Team oder zumindest mit einem Team, was so um die Playoffs mitkämpfen kann. Dann haben wir auf der 3 auch einen Spieler, der im letzten Jahr schon mit da war, Patrick Williams. Auch hier noch ein unglaublich junger Mann, ist oder war erst letztes Jahr 19 Jahre alt, hat 71 Spiele gemacht, also von 72, 71 gemacht, alle gestartet, 28 Minuten gespielt, 9,2 Punkte, 4,6 Rebounds. Vor allem aber defensiv hat er einfach mal seine Stärken und man muss auch sagen, für einen Rookie war er schon sehr, sehr effizient. Denn 48% aus dem Feld und 39% von draußen ist eben für einen Rookie schon sehr, sehr ordentlich. Ich meine, klar, ist jetzt auch eine relativ kleine Sample Size, hat insgesamt nur 7,4 Würfe genommen, dabei 1,9 Dreier im Schnitt. Trotzdem wird er sicher einfach nur nochmal besser werden und wie gesagt, so seine Stärke ist eben dann so dann diese Defense. Und wenn die mit drin ist, dann kann das extrem, extrem gut funktionieren mit ihm auf der 3 als Starter. Bei Real GM steht jetzt DeMar DeRozan auf der 4 mit drin als Starter. Ich finde, da kann man jetzt gerade drüber diskutieren, ob er jetzt eben auf der 3 oder auf der 4 spielt oder dann Patrick Williams dann eben jeweils auf der anderen Position. Finde ich jetzt, ist irgendwie nicht ganz so wichtig. Wichtig ist, dass diese beiden einfach mal die Wing-Position bekleiden. Defensiv ist es, denke ich mal, sowieso klar. Patrick Williams wird einfach den stärkeren Gegner quasi verteidigen und DeRozan halt dann den, der vielleicht nicht ganz so gefährlich ist. Auf den Guard-Positionen ist es übrigens genau dasselbe. Lonzo Ball ein wahnsinnig guter Verteidiger. Zach LaVine eher so ein bisschen anfällig. Dementsprechend wird jetzt hier natürlich auch Lonzo Ball den besseren Guard des Gegners verteidigen und Zach LaVine dann eben den anderen. Trotzdem kann es dann eben so defensiv Probleme geben, wenn jetzt zum Beispiel die Gegner mit zwei sehr, sehr guten Guards ankommen. Zum Beispiel Steph Curry, Klay Thompson wäre jetzt gerade das erste Backcourt, was mir jetzt gerade mit einfällt. Lonzo Ball wird natürlich versuchen, Steph Curry irgendwie einzudämmen und Zach LaVine dann aber mit Klay Thompson mitzulaufen, das wird nicht so wirklich easy. Aber kommen wir jetzt gerade zurück zu DeMar DeRozan, denn auch dieser Mann, finde ich, macht immer mehr Schritte einfach in die richtige Richtung und zeigt jetzt immer mehr, dass er sehr, sehr flexibel einfach sein kann. So früher bei den Raptors war er vor allem eins, er war ein Werfer, er war ein Shooter, zumindest aus der Mitteldistanz, hat sehr, sehr viel aus der Isolation kreiert, konnte das auch sehr, sehr gut, hat das auch sehr, sehr ordentlich auch gemacht, hat die Raptors immer zumindest relativ weit in der Regular Season geführt, in den Playoffs hat es dann nicht so wirklich geklappt. Trotzdem hat er eben auch ein Jahr gehabt, wo er zum Beispiel mal 27 Punkte mal geaveraged hat im Schnitt. Das ist wahnsinnig gut. In den letzten Jahren wurde es jetzt gerade immer so ein bisschen weniger. Danach waren es 23, 21, 22 und jetzt im letzten Jahr 21,6. Was dafür jetzt aber immer besser geworden ist, sind seine Assists. Denn in dieser Saison, wo er 27 Punkte aufgelegt hat, hat er 3,9 Assists gespielt. Mittlerweile ist er bei 6,9, also bei fast 7 Assists im Schnitt. Und das ist wahnsinnig gut. Er hat auch bei den San Antonio Spurs eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Das Ding ist so, das Team von den San Antonio Spurs war quasi einfach nicht so auf ihn ausgelegt. Das sage ich einfach jetzt mal so, die Spurs waren einfach noch nicht so weit, das war immer noch ein relativ junges Team. Und er ist da jetzt halt als so, ja, relativ alter Spieler mit 32, hat er da eben nicht so richtig mit reingepasst. Also es war einfach nicht so die Timeline, sage ich mal jetzt gerade mit für ihn. Die Raptors haben ihn damals weggetradet für Kawhi Leonard. Mir hat es persönlich damals sehr, sehr wehgetan, vor allem eben aufgrund zu dieser Bromance eben, die zwischen Kyle Lowry und DeMar DeRozan eben geherrscht hat, die wurde quasi so ein bisschen mit zerstört. Für die Raptors hat sich einfach ausgezahlt, das muss man so sagen. Die sind einfach dann dadurch Meister geworden. Trotzdem ist DeMar DeRozan immer noch ein wahnsinnig guter Basketballspieler, der wahrscheinlich in den 90ern, wenn er da gespielt hätte, ein absoluter Superstar als gerade gewesen wäre. Jetzt ist er zumindest mehrfacher All-Star und ein wichtiges Puzzleteil in diesem Puzzle, das die Chicago Bulls jetzt gerade versuchen zusammenzusetzen. Und dann haben wir noch auf der 5 Nikola Vucevic. Der hat im letzten Jahr in den 26 Spielen, die er gemacht hat für die Chicago Bulls, 21,5 Punkte und 11,5 Rebounds sowie 3,9 Assists nochmal mit aufgelegt. Auch hier, das sind natürlich ist das gut. Ja, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Und auch so, was diese Assists mit angeht, kann man auch sehr, sehr gut sehen, dass er sich da ganz, ganz klar weiterentwickelt hat. Gestartet ist er am Anfang, sagen wir jetzt mal in seiner zweiten Saison, weil er in seiner ersten nicht so viel gespielt hat, mit 1,9 Assists, jetzt ist er eben bei 3,9, hat das jetzt also verdoppelt und man kann auch einfach sehr, sehr gut sehen, dass er sich da einfach quasi von Saison zu Saison verbessert, eben bis er jetzt eben fast bei 4 Assists im Schnitt jetzt mit liegt. Auch hier aber jetzt das klare Problem, Defense. Denn auch da ist Nikola Vucevic eben, ja, sage ich jetzt mal, kein wirklicher Ringbeschützer. Wenn man sich das mal so anguckt bei den Chicago Bulls, könnte man jetzt defensiv schon ein bisschen Angst haben, denn er hat eben pro Spiel 0,8 Blocks geholt. Zum Vergleich, Zach LaVine hatte 0,5, Patrick Williams 0,6. Also da kommt irgendwie relativ wenig an, ja, Ringschutz eben bei rum, wenn du eben mit Nikola Vucevic auf der 5 spielst. Offensiv ist er natürlich unglaublich vielseitig, das ist ganz, ganz klar. Er kann sehr, sehr viel selber scoren, hat sehr, sehr viele gute Moves und er findet eben auch die richtigen Mitspieler, wenn sie dann eben frei sind und holt sich so ein paar Assists nochmal mit rein. Also offensiv wird dieses Team, wenn man sich die Starting Five auf jeden Fall anguckt, sehr wenig Probleme haben oder keine Probleme haben. Was die Bank angeht, bin ich tatsächlich ja so teilweise überzeugt. Alles, was so auf den Guard-Positionen passiert, finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Du hast noch in der Rotation Coby White, der letztes Jahr schon 15 Punkte aufgelegt hat, der sich verbessern wird. Ein Alex Caruso, der jetzt nochmal eine komplett andere Rolle jetzt gerade nochmal mitspielen wird, als eben dann davor. Ein Troy Brown Jr. und Javonte Green. Gut, Matt Thomas wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wirklich viel jetzt gerade spielen. Dann hast du noch zwei junge Leute, ein Ayo Dosunmu und Ethan Thompson. Aber dann, finde ich, wird es irgendwie schon ein bisschen dünn. Du hast auf Small Forward hinter Patrick Williams zwar noch Derrick Jones Jr., der ab und zu mal einfach mal aus der Halle fliegen kann und quasi für ein Highlight sorgen kann. Trotzdem hat er jetzt im letzten Jahr nur in Anführungsstrichen 7 Punkte mit aufgelegt und ich finde, so außer diese richtig krassen Highlights kommt manchmal relativ wenig. Dann hast du noch, ja, Stanley Johnson. Stanley Johnson fand ich bei den Raptors immer sehr, sehr gut, halt aber nur defensiv. Da fehlt einfach die komplette Offensive. Dieses große Problem sehe ich jetzt eher so auf der 5, denn da hast du eben hinter DeRozan und oder Patrick Williams, je nachdem wer das dann bekleidet, nur noch Tyler Cook und Elise Johnson und das ist wirklich so ein bisschen kritisch, finde ich. Da fehlt auf jeden Fall nochmal so ein Piece. Klar, man kann das irgendwie jetzt von der Rotation vielleicht ein bisschen jetzt gerade zusammenpuzzeln, dass dann irgendwie entweder immer Patrick Williams oder DeMar DeRozan auf der 4 spielen oder man zieht eben Derrick Jones Jr. mal mit rüber auf die 4. Dann passt das schon so in etwa, aber ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, dass jetzt eben Tyler Cook und Elise Johnson jetzt gerade wirklich wichtige Minuten oder Backup-Minuten jetzt gerade spielen können. Auf der Center-Position sieht es auch wieder eigentlich relativ gut wieder aus. Hinter Nikola Vucevic hat man noch Tony Bradley. Finde ich immer so, war für mich einfach immer so ein cooler 2K-Spieler irgendwie. Also er war einfach immer sehr, sehr groß, hat dadurch immer sehr, sehr viele Blocks immer mit abgeholt. Was er jetzt eben so in Real Life nochmal mit leisten kann, muss man auch hier wieder mit abwarten, denn er hat eben bislang noch keine wirklich großen Rollen gespielt und das ist jetzt eigentlich kein wirklich gutes Zeichen. Also Tony Bradley konnte sich irgendwie noch bei keinem Team, wo er war, so richtig mit durchsetzen. Klar, er ist jetzt eben noch relativ jung, er ist eben jetzt erst 23, trotzdem würde mir das schon so ein bisschen Sorgen machen. Also er hat jetzt in der letzten Saison insgesamt 42 Spiele gemacht, ist 8-mal gestartet. Das war eben noch komplett in Philadelphia, da ist er eben 8-mal gestartet aus 20 Spielen. Danach in Oklahoma hat er 22 Spiele gemacht, aber eben auch mit nur 18 Minuten im Schnitt. Vielleicht reicht es dann eben, um diese Backup-Rolle quasi gut mit auszufüllen und das wäre auch relativ wichtig, denn ja, das wird dann, ja, irgendwie brauchst du halt schon so ein Backup-Center, der da eben mit reinkommt und dass Tony Bradley jetzt gerade dein Backup-Center ist, das wird dann sehr, sehr interessant. Also entweder Nikola Vucevic spielt eben wirklich einige Minuten und lässt ihm halt dann, keine Ahnung, so 16 Minuten noch mit übrig, das kann er auf jeden Fall leisten, das hat er definitiv im Tank, aber ich würde mich jetzt gerade eben nicht wirklich darauf verlassen, dass er dir jetzt irgendwie so 22 gute Minuten jetzt gerade spielen kann. Dann würde ich sagen, wir haben jetzt mit den Chicago Bulls, haben wir eigentlich alles gerade soweit analysiert. Das heißt, wir gehen einmal weiter zum nächsten Team und das sind für mich die New York Knicks. Und ja, jetzt kommt jetzt gerade wahrscheinlich wieder an und sagt, ja, hier die New York Knicks und du hast sie jetzt gerade schon wieder einfach nicht richtig eingeschätzt. Sie sind schon wieder zu niedrig, aber ich kann einfach nur das sagen, was ich eben davor auch schon gesagt habe. Ich finde es einfach brutal schwer, diese Eastern Conference aktuell mit zu ranken und es gibt für mich einfach zu viele Teams, die einfach besser sind als die Knicks. Und ja, sie sind im letzten Jahr Vierter geworden in der Eastern Conference und auch da habe ich schon gesagt, ja, New York Knicks, so mal gucken, was da so passiert, beziehungsweise habe sie sogar einfach auf Platz 15 sogar getippt, was noch viel, viel schlimmer ist. Trotzdem habe ich irgendwie noch nicht so richtig so das Vertrauen jetzt gerade daran und ich werde euch jetzt auch gleich nochmal genau erzählen, warum. Denn es liegt vor allem für mich einfach so an diesen Neuzugängen. Ja, du hast jetzt mit Kemba Walker und Evan Fournier nochmal zwei richtig, richtig gute offensive Leute mit reingeholt. Aber genau da liegt halt auch schon das Problem. Zwei richtig gute offensive Leute. Du hattest im letzten Jahr bei den New York Knicks vor allem eine sehr, sehr gute Defensive. Und Kemba Walker und Evan Fournier sind eben genau dafür bekannt, dass sie das nicht so gut können, sondern eben eher in der Offensive sehr, sehr gut sind. Und auch darüber habe ich übrigens schon geredet im Podcast. Also wenn ihr euch das nochmal sehr, sehr detailliert anhören möchtet, könnt ihr da auch gerne nochmal mit reinhören in die Folge. Trotzdem bin ich jetzt eben noch nicht so ganz davon mit überzeugt. Versteht mich jetzt gerade nicht falsch, Kemba Walker ist für mich immer noch ein richtig, richtig guter NBA Point Guard, wenn er eben komplett fit ist und vor allem, wenn er seine Rolle kennt. Das war eben in Boston einfach nicht der Fall. Da hat man immer so das Gefühl, er weiß nicht, was er tun soll, welche Würfe darf er jetzt nehmen, welche darf er jetzt gerade nicht nehmen. Und das hat ihm irgendwie sehr, 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 sehr extrem geschadet, so was seine ganze Produktion mit angeht. Das, was er davor in Charlotte hatte, war, okay, Kemba, du kriegst einfach den Ball und unsere ganze Offensive läuft einfach mal komplett über dich. Kreier was für dich, kreier was für andere und dann läuft das schon irgendwie. Er ist natürlich nicht wirklich gut gelaufen, also es war natürlich ständig einfach in der Lottery, sind ständig irgendwie Letzter, Vorletzter im Osten geworden, haben nicht viel gerissen, aber für Kemba Walker persönlich lief es natürlich sehr, sehr gut. Also wenn ich mir jetzt gerade angucke, 25,6 Punkte und 6 Assists, damit kann man auf jeden Fall arbeiten. In der letzten Saison waren es eben nur noch 19 Punkte und 5 Assists, auch eben weil er den Ball nicht mehr so oft in den Händen hatte. Jetzt wird es eben sehr, sehr interessant zu sehen, wie das jetzt gerade funktioniert, wenn er jetzt in ein komplett anderes Team jetzt nochmal mit reinkommt. Die Knicks waren auf der Point Guard-Position, fand ich sowieso jetzt immer nicht so wirklich gut jetzt gerade mit aufgestellt. Klar, von der Bank immer Derrick Rose, Emmanuel Quigley, wahnsinnig gut. Aber ich bin jetzt kein so wirklich großer Elfrid Payton-Fan, muss ich sagen, eben weil er relativ wenig Spacing und Shooting mit reinbringt. Da hatte ich immer schon so ein paar Fragezeichen quasi im Gesicht und musste immer so ein bisschen mit gucken. Durch Kemba Walker wird es jetzt natürlich wesentlich besser. Der zweite Neuzugang ist eben Evan Fournier und auch da habe ich es eben gerade schon gesagt, die Defense von Evan Fournier darf durchaus mal angezweifelt werden. Auch hier wieder, das was er offensiv leisten kann, steht für mich außer Frage. Ja, in Boston hat es auch hier wieder nicht so wirklich jetzt gerade geklappt, da war er aber auch verletzt, hatte auch hier wieder relativ große Anpassungsprobleme und das sieht man auch sehr, sehr gut, wenn man sich allein schon nur die Stats aus der letzten Saison mit anguckt, die er noch bei den Magic abgerissen hat. Und danach bei den Celtics. Bei den Magic waren es noch 19,7 Punkte bei 46% aus dem Feld. Das ist sehr, sehr ordentlich. Das ist eine gute Quote, auch eben für diese Anzahl an Würfen, die er eben nimmt. Bei den Boston Celtics danach hat er nur eine Minute weniger gespielt, hat aber eben fast 4 Würfe weniger genommen, dementsprechend nur noch 13 Punkte pro Spiel geholt und auch seine Effizienz ist zumindest leicht gefallen auf 45%. Dafür ist sein Dreier eben von 38,8% auf 46,3% gestiegen. Das heißt, man sieht perfekt, finde ich, was das mit ihm gemacht hat. Du hast quasi seine guten Qualitäten, die er offensiv hatte, ihm so ein bisschen, sage ich mal, weggenommen. Dadurch, dass er eben nicht mehr so viele Würfe nehmen konnte. Aber die Würfe, die er eben bekommen hat, waren qualitativ durchaus hochwertig. Also gerade eben dann von draußen. Wenn dann eben Jason Tatum oder eben Jaylen Brown zum Korb ziehen, dann kreieren sie einfach dann Raum für andere und ein Evan Fournier ist dann eben ein Spieler, der diesen Dreier mit reinnageln kann. Und auch hier bin ich jetzt eben sehr, sehr gespannt, wie das jetzt funktioniert bei den New York Knicks. Denn die New York Knicks haben jetzt natürlich schon mit Julius Randle und dann jetzt eben nochmal mit Kemba Walker zwei Leute, die durchaus sehr, sehr viele Räume für andere nochmal mit kreieren können. Und wenn dann da eben Evan Fournier nochmal mit draußen steht, dann wird er diese Würfe verwandeln. Er ist aber eben auch in der Lage, diesen Raum selber nochmal mit zu kreieren, eben dann wieder für andere Spieler, wie zum Beispiel in Julius Randle, wie in Kemba Walker oder auch für einen RJ Barrett, für einen Alec Burks oder wer auch immer da jetzt gerade mit auf dem Platz steht. Und das, finde ich, ist ein sehr, sehr guter Faktor, den Evan Fournier dir offensiv mit reinbringt. Aber genau da ist eben das Problem, offensiv und defensiv. Denn du hast natürlich noch mit RJ Barrett noch zumindest einen ordentlichen Verteidiger einfach auf der 2, der auch durchaus Potenzial nochmal mit hat, der sehr, sehr athletisch ist, der sehr, sehr schnell ist und vor allem noch sehr, sehr jung. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial mit da. Und wenn man ganz ehrlich ist, war er offensiv wirklich schon sehr, sehr ordentlich. Also ich hätte tatsächlich nicht damit gerechnet, dass er sich so schnell zu so einem guten Offensivspieler mitentwickelt. Er hat in der Regular Season in 72 Spielen, die er also alle gemacht hat, 17,6 Punkte, 5,8 Rebounds und 3 Assists mit aufgelegt und das bei über 40% von draußen. Und generell, wenn man sich so die Quoten anguckt bei den New York Knicks, gerade von draußen, waren die wahnsinnig gut. Julius Randle 41%, RJ Barrett 40%, Derrick Rose 41%, Alec Burks 41,5%, Emmanuel Quigley 38,9%, Reggie Bullock, den sie jetzt leider verloren haben, 41%. Dann kommt eben Elfrid Payton, 28,6%, das was ich eben schon gesagt habe. Einfach kein wirklich guter Werfer, 28% ist nicht wirklich doll. Kevin Knox, gut, 39,3% bei nur 2 Versuchen pro Spiel und hat auch nur 42 Spiele gemacht. Und Obi Toppin, 30,6%. Und trotzdem, ihr merkt jetzt gerade schon, worauf ich es gerade hinaus will, die Dreierquote war die drittbeste der gesamten Liga. Und ich bin jetzt eben sehr, sehr gespannt, denn eigentlich dürfte diese Dreierquote mit dem neuen Spielermaterial jetzt gerade nicht großartig runtergehen. Wenn ich mir jetzt allerdings angucke, wer eben so diese Quoten so gut getroffen hat, dann frage ich mich halt trotzdem, ob die das nochmal wiederholen können. Schafft ein Julius Randle nochmal 41% von draußen? Schafft es ein Derrick Rose nochmal, ein Alec Burks? Das sind eben so diese Fragen, die man sich dann stellen muss, zwangsweise. Und wenn das eben nicht mehr funktioniert, dann haben sie jetzt trotzdem noch wesentlich bessere Möglichkeiten. Denn in den Playoffs letztes Jahr hat genau das gefehlt, eine zweite Option. Du hattest nur Julius Randle und dann dahinter kam einfach nicht mehr so wirklich viel. Auf der Center-Position bist du übrigens brutal gut besetzt. Mitchell Robinson, Nerlens Noel, das ist wahnsinnig gut, vor allem defensiv extrem wichtig. Offensiv bringen jetzt beide kein wirkliches Spacing, aber wie ich gerade schon erläutert habe, bei dem Kader, weil den du sonst noch hast, brauchst du eben einfach aktuell auch kein weiteres Spacing, sondern du brauchst vor allem einen, der defensiv den Ring beschützt, der einfach da ist und der versucht, da so viel Impact wie möglich zu machen, und das machen beide sehr, sehr gut. Von der Bank hast du dann eben noch einen Derrick Rose, einen Alec Burks, einen Emmanuel Quigley, einen Dwayne Bacon, Obi Toppin. Also da hast du auch noch einige Leute. Miles McBride ist noch ein relativ guter Mann, der jetzt nochmal mit reingekommen ist als so Rookie. Auch da wird man einfach jetzt gerade schauen müssen, wie viel Playing Time ist jetzt nochmal mit drin. Jetzt merkt ihr schon, okay, da waren jetzt sehr, sehr viele gute Faktoren jetzt gerade mit drin und ich habe noch nicht mal wirklich viel über Julius Randle gesagt, der letztes Jahr Most Improved Player geworden ist mit unfassbar starken Stats. Und trotzdem stehen jetzt die New York Knicks für mich nur auf Rang 7 in der Eastern Conference und wie gesagt, ich habe es schon erzählt, ich weiß nicht, wie Kemba Walker und Evan Fournier in dieses Defensivsystem mit reinpassen, das Tom Thibodeau eben spielen lässt. Und die Konkurrenz im Osten ist mir dieses Jahr einfach wirklich viel, viel zu groß. Und deswegen habe ich jetzt die Knicks wahrscheinlich einfach wieder viel zu weit nach unten jetzt gerade wieder gesetzt. Für mich sind sie jetzt auf Platz 7. Aber auch hier lasse ich mich natürlich gerne wieder eines Besseren belehren, wie auch schon letztes Jahr. Und dann kommen wir jetzt direkt zum nächsten Platz, und zwar zu Platz 6. Und das sind für mich die Atlanta Hawks. Und auch hier wieder ist es mir brutal schwer gefallen, wo sollte ich die jetzt gerade mit einranken? Sie sind letztes Jahr einfach mal in die Eastern Conference Finals gekommen und ich packe sie jetzt hier auf Platz 6. Auch hier wieder super schwierig, einfach das mit einzuschätzen. Ich habe es jetzt einfach auf Rang 6 jetzt gerade gesetzt, weil ich einfach die Konkurrenz zu krass finde im Osten, weil ich denke, okay, so über so einen Playoff-Run oder so können die sich alle mal einen rausspielen, aber so über so eine ganze Saison, glaube ich, wird es für dieses Team immer noch so ein kleines bisschen mit zu viel. Der Kader ist fast identisch zu dem, was sie jetzt eben letztes Jahr in den Playoffs schon mit hatten. Trae Young, Kevin Huerter, DeAndre Hunter ist wieder da. John Collins, Clint Capella, DeLon Wright, Bogdan Bogdanovic, Cam Reddish, Danilo Gallinari, Gorgui Dieng, Lou Williams. Und jetzt eben nochmal mit Sharif Cooper nochmal einen sehr, sehr interessanten Rookie auf der Guard-Position. Und natürlich mit Jalen Johnson nochmal einen extrem spannenden Mann für die Forward-Position. Denn da muss ich sagen, das ist wirklich einer der einzigen, den ich schon gesehen habe, also wo ich den College-Spiel irgendwie mal geguckt habe, und da ist mir Jalen Johnson direkt mit aufgefallen. Nicht, weil er in diesem Spiel so gut getroffen hat, ich glaube, er hat sogar relativ schwach sogar getroffen. Ich glaube, bis zu dem Moment, wo ich aufgemacht hatte, so 3 von 9 oder so die Ecke, 2 von 8. Aber es ist mir einfach aufgefallen, dass er sehr, sehr aggressiv ist, dass er sehr, sehr gut seinen eigenen Wurf mitgesucht hat, und das fällt mir dann eben auf, und ich fand es trotzdem irgendwie sehr, sehr cool, ihm dann zuzugucken, wie er das dann eben versucht, sich selber einen Wurf zu kreieren. Insgesamt kann man einfach jetzt hier wieder sagen, dieses Team ist definitiv nicht schlechter geworden. Sie haben sehr, sehr viele junge Spieler, die sich sicher weiterentwickelt haben. Aber ich glaube, irgendwie so diese Timeline ist noch nicht so komplett abgeschlossen. So, wenn Trae Young und John Collins und dieses ganze Team noch 2 Jahre zusammen ist, dann kann ich mir vorstellen, dass die richtig, richtig weit oben sind. Das Problem ist, im Osten ist jetzt eben wirklich, wirklich viel jetzt gerade mit passiert. Du hast mit den Brooklyn Nets so eine Big Three, die auf jeden Fall noch mit reinkommt. Die Milwaukee Bucks sind Champion und so weiter und so fort. Du hast so viel Konkurrenz, dass ich einfach nicht sehen kann, wie dieses Team wirklich so also an diese Playoff-Leistung, sag ich jetzt mal, mit anknüpfen kann. Wir haben jetzt gerade schon gesehen, okay, das kann funktionieren. Das kann sogar sehr, sehr gut funktionieren in den Playoffs, aber ich weiß halt nicht, wie das dann in der Regular Season mit ist. Versteht mich gerade nicht falsch, du willst auf keinen Fall in den Playoffs gegen die Atlanta Hawks spielen, da hast du überhaupt keinen Bock drauf. Einfach nur, weil dieses Team immer in der Lage ist, komplett heiß zu laufen. Allein schon Trae Young ist einfach so ein Spieler, der einfach in den Playoffs manchmal komplett abdrehen kann, so wie er es eben ja, in den letzten Playoffs einfach quasi komplett getan hat. Der ist einfach eine laufende Mikrowelle teilweise. Also in den Playoffs war es wirklich der absolute Wahnsinn. Und wenn er das natürlich über so eine ganze Saison durchziehen würde, müssten wir wahrscheinlich fast schon über einen MVP-Kandidaten schon mitreden, je nachdem, wo die Hawks dann am Ende der Saison landen. Ich kann mir halt aber nicht vorstellen, dass die Hawks es wirklich schaffen, dieses Level durchgängig auf den Platz zu kriegen. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Wenn du einfach über 70 oder sogar über 80 Spiele die Saison hast, natürlich hast du da irgendwann mal mit einem Durchhänger. Und das ist ja auch völlig okay. Und ich denke halt, die Atlanta Hawks könnten diesen Durchhänger vielleicht ein bisschen häufiger haben als halt eben andere Teams. Deswegen habe ich jetzt die Atlanta Hawks auf Platz 6. Und trotzdem, wie gesagt, in den Playoffs hast du gar keinen Bock, auf dieses Team zu treffen. Und auch so ist es einfach ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, der da auf dich zukommt. Dann kommen wir jetzt auf Platz 5 und auch da würde ich es jetzt wahrscheinlich eher relativ kurz machen, denn es sind die Philadelphia 76ers und ich habe es jetzt auch schon tausendmal schon gesagt und ich sage es jetzt auch hier nochmal, ich kann dieses Team einfach nicht so richtig bewerten, wenn Ben Simmons noch mit da ist, denn Ben Simmons hat gesagt, er will jetzt gerade diese Saison lieber oder er würde diese Saison lieber komplett aussetzen, als noch ein Spiel für die 76ers zu machen. Und ich meine, diese Aussage ist ja wohl komplett krass. Und ja, in den Playoffs geht es wahrscheinlich mit diesem Pairing Embiid und Simmons nicht so wirklich weit. In der Regular Season hat es aber eben letztes Jahr auch schon für den ersten Platz schon mitgereicht. Dadurch, dass Ben Simmons jetzt aber quasi komplett mit aussetzt, habe ich die Sixers jetzt erstmal auf Rang 5. Man könnte auch darüber diskutieren, wenn halt Ben Simmons wirklich gar nicht spielt, dass sie dann eher weiter runterrutschen, eher so noch hinter die Hawks, vielleicht sogar noch hinter die Knicks, vielleicht sogar noch hinter die Bulls. Also so in Richtung Platz 6, 7, 8 geht vielleicht auch noch. Ich habe sie jetzt erstmal auf 5 gerankt, weil ich mir dachte, okay, wenn man sich das restliche Team nochmal mit anguckt, dann ist das trotzdem immer noch richtig, richtig stark. Du hast immer noch mit Joel Embiid einen Spieler, der letztes Jahr den MVP Award hätte gewinnen können, wenn er eben fit gewesen wäre, was natürlich dann mal wieder nicht der Fall war. Er war dann einfach ein bisschen verletzt und dadurch haben ihm einfach dann die Spiele quasi gefehlt. Ansonsten ist es aber trotzdem immer noch ein sehr, sehr starkes Team. Du hast immer noch einen Seth Curry, du hast immer noch einen Danny Green, du hast immer noch einen Tobias Harris, von dem ich sehr, sehr viel halte. Du hast jetzt hinter Embiid sogar noch einen Andre Drummond. Also du hast auf jeden Fall genug Potenzial, um immer noch ein gutes Team nochmal mit zu sein. Das Ding ist, wenn jetzt natürlich Ben Simmons wirklich jetzt gerade komplett gar nicht spielt, kannst du es dir eigentlich nicht erlauben, ihn einfach nur auf der Bank versauern zu lassen. Das kannst du nicht. Auch wenn er dafür jetzt noch Kohle jetzt nochmal mit an dich zahlt, du kannst es dir nicht erlauben, diese eine Position quasi nicht besetzt zu haben. Denn Ben Simmons ist eben einfach ein Spieler, den man einfach auf jeden Fall nochmal wegtraden könnte, wenn man nicht eben so viel fordern würde. Und das ist eben das große Problem. Die 76ers probieren einfach jetzt gerade so viel wie möglich aus Ben Simmons rauszuholen. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das Problem ist eben, ihre Verhandlungsposition ist sehr, sehr schlecht. Denn wenn eben die ganze Liga weiß, okay, dieser Typ, der jetzt gerade spielt, hat gar keinen Bock mehr auf Philadelphia und wird nicht einmal mehr einen Fuß auf diesen Court setzen oder auch nur in die Trainingshalle, der muss auf jeden Fall weg. Warum sollte dann auf einmal ein Team für ihn irgendwie anfangen, so, keine Ahnung, 2 All-Stars jetzt gerade wegzutraden, wenn sie wissen, warum sollte ich denn das bitte tun? Die müssen den loswerden und ich habe jetzt hier gerade 2 All-Stars. Warum sollte ich jetzt meine beiden All-Stars oder auch nur einen All-Star, einen jungen Spieler und einen Pick mit draufschmeißen, wenn ich den vielleicht auch noch günstiger noch mit haben kann? Und das ist gerade so dieses große Problem. So, die Fronten sind halt beide so, dass sie sagen, ja gut, ich muss mich jetzt hier nicht gleich unter Wert jetzt gleich verkaufen. Die Sixers sagen, ey, Ben Simmons ist ein wahnsinnig guter Spieler, dann wollen wir auch quasi auch einen All-Star auch auf jeden Fall wieder mit zurückhaben, plus noch ein paar andere Sachen, weil er ja noch sehr, sehr jung ist. Und die anderen Teams sagen, ja okay, aber der Typ spielt jetzt ja sowieso nicht mehr bei euch. Dementsprechend könntet ihr das Angebot ja auch mal ein kleines bisschen günstiger machen oder könntet ihn halt ein bisschen günstiger abgeben. Und da stellen sich dann die 76ers wieder mit quer. Und genau das ist gerade so die Krux an dieser gesamten Sache, denn Ben Simmons will weg, aber dadurch, dass jeder weiß, dass er weg will, kommt er nicht so schnell weg. Denn die Philadelphia 76ers würden natürlich viel, viel mehr bekommen, wenn er eben trotzdem jetzt gerade nochmal spielen würde und so und sich richtig bemüht nochmal mit zeigen würde. Tut er jetzt aber eben nicht. Jetzt hat er, glaube ich, sein Haus irgendwie oder sein Zimmer im Ritz-Carlton irgendwie nochmal online gestellt, was er sich irgendwie gekauft hatte. Also, es geht da einfach mal mit rauf und runter. Und dann letztendlich wird man dann einfach eben abwarten müssen, was da jetzt gerade nochmal mit passiert. Also, das Scoring wird kein Problem sein für mich. Du hast mit Seth Curry, du hast mit Tobias Harris und mit Joel Embiid 3 Spieler, die auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut scoren können. Auf jeden Fall. Dann hast du auch mit Danny Green einen sehr, sehr guten 3&D-Player. Das Problem wird dann halt so ein bisschen das Ballhandling damit sein, denn das wird sich dann wahrscheinlich irgendwie aufteilen müssen auf mehrere Schultern. Du hast noch einen Seth Curry, du hast noch einen Tyrese Maxey, noch einen sehr, sehr jungen Spieler, dem ich das aber durchaus zutrauen würde, auf jeden Fall den nächsten Sprung zu machen und nochmal einen Shake Milton. Und dann musst du aber eben gucken, so diese 3 Spieler bringen natürlich trotzdem nicht annähernd diese Playmaking-Qualitäten eines Ben Simmons mit. Und das meinte ich eben mit auf mehrere Schultern verteilen, denn einer alleine wird Ben Simmons nicht ersetzen können. Alle 3 zusammen, vielleicht auch noch nicht komplett, aber sie können dann zumindest den Abfall ein bisschen geringern oder verringern. Ansonsten müssen jetzt die Sixers einfach nur gucken, dass sie jetzt Simmons irgendwie noch für einen ordentlichen Gegenwert nochmal mit wegbekommen. der ihnen irgendwie nochmal mit weiterhilft. Und allein schon deswegen, dadurch, dass sie dann eben immer noch einen sehr, sehr guten Kader haben, habe ich sie jetzt gerade eben auf Platz 5. Du hast mit Matisse Thybul für mich jetzt auf jeden Fall einen Anwärter für den Defensive Player of the Year dieses Jahr in deinen Reihen. Du hast noch mit Furkan Korkmaz noch jemanden, du hast noch mit Aaron Henry, Charles Bassey und mit Jaden Springer nochmal drei interessante Rookies, die nochmal mit reinkommen. Du hast mit Joel Embiid und Andre Drummond zwei Center, die auf jeden Fall rebounden werden wie die Wahnsinnigen. Also allein schon was die Rebounds angeht, werden die Sixers wahrscheinlich richtig, richtig weit oben landen in dieser Saison. Und dann musst du jetzt halt eben nur gucken, wie du es jetzt schaffst, so dieses Ben Simmons-Desaster irgendwie nochmal in nur noch eine Katastrophe jetzt zu verwandeln, eben also von einem Desaster in eine Katastrophe so um zu verwandeln, dass du einfach zumindest noch einen ordentlichen Spieler nochmal mit zurückbekommst. Denn das ist wirklich gerade die einzige Chance, die du irgendwie nochmal mit hast, um ja das einigermaßen zumindest gerade wieder mit hinzukriegen und dadurch dann vielleicht nochmal eine ganz gute Chance trotzdem nochmal zu haben in den Playoffs. Trotzdem ist natürlich Joel Embiid immer noch ein wahnsinnig guter Spieler und alleine schon deswegen sehe ich die Philadelphia 76ers auf Platz 5. Auf Platz 4 habe ich ein Team, was letztes Jahr noch im Play-In-Tournament war und ja, das könnte man fast schon vergessen, das sind nämlich die Boston Celtics. Die sind letztes Jahr natürlich eben mit Jason Tatum, Jaylen Brown, Kemba Walker, Marcus Smart und zwischendurch dann auch Evan Fournier eigentlich ein Team gewesen, wo man gedacht hätte vor der Saison, wenn sich das durchgelesen hätte, wow, was für ein geiles Team. Das große Problem war jetzt eben, Kemba Walker hat nicht so wirklich funktioniert, Evan Fournier kam erst relativ spät mit dazu und Jaylen Brown hat sich auch nochmal mit verletzt. Das Gute ist, dass Jaylen Brown jetzt gerade wieder fit ist und man sich jetzt mit Dennis Schröder ein sehr, sehr gutes Schnäppchen geangelt hat. Wenn die Boston Celtics fit bleiben, haben sie ein unglaublich starkes Team mit einem sehr, sehr großen Potenzial. Du hast zwei junge Superstars mit Jason Tatum und Jaylen Brown, die beide im letzten Jahr schon extrem gut gescored haben, die beide auch defensiv sehr, sehr stark sind. Dann hast du natürlich mit Marcus Smart nochmal so den absoluten Hustler im Team, so den Typ, den du auf jeden Fall in deinem Team haben willst, aber wo du auf keinen Fall Lust hast, gegen den zu spielen, der jetzt auch sehr, sehr lange schon mit da ist, der kennt auch das restliche Team und der ist sicher auch sehr, sehr gut darin, die neuen Spieler gleich mit einzubinden, so in dieses Teamkonstrukt. Und dann hast du jetzt nochmal mit Schröder eben einen absolut genialen Deal nochmal mitgemacht, denn Dennis Schröder für, wie viel waren es jetzt am Ende, ich glaube 5 oder 6 Millionen im Team zu haben, ist natürlich einfach nur genial. Vor allem, wenn du eben genau auf dieser Position mit Kemba Walker einen Spieler verloren hast, der eben genau, ja, das so quasi, ne, der genau diese Position bekleiden musste, dann ist das ein perfekter Deal. Mit Josh Richardson hast du jetzt nochmal einen Spieler, der irgendwie letzte Saison sehr, sehr wenig mitgespielt hat, der aber auch davor schon mal gezeigt hat, dass er durchaus das Potenzial hat, in der NBA gut zu spielen. Die Frage ist jetzt eben, in welcher Rolle. Und bei den Boston Celtics muss er jetzt zwangsweise eine gute Rolle spielen, denn wenn man sich jetzt gerade die Bank anguckt, fehlt es noch mit einiges. Trotzdem gucken wir jetzt erstmal mal ganz kurz auf die Center-Rotation. Die sieht nämlich wiederum sehr, sehr gut aus. Mit Al Horford, Enes Kanter und Robert Williams hast du drei gute Spieler. Al Horford ist natürlich schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Enes Kanter immer defensiv ein bisschen anfällig. Robert Williams offensiv wahrscheinlich der limitierteste von den dreien. Dafür aber defensiv natürlich einfach ein absolut athletisches Biest. Und dadurch einfach, ja, trotzdem immer noch ein sehr, sehr guter Rotationsspieler. Wer startet, weiß ich gar nicht so ganz genau. Also ich würde tatsächlich fast so mit Robert Williams schon mitgehen. Denn die Offensive, wenn du Jason Tatum, Jaylen Brown und Dennis Schröder hast und Marcus Smart, wird nicht dein Problem sein. Und dann hast du mit Robert Williams nochmal so einen Spieler, den du da nochmal schön mit reinschmeißen kannst. Und dann hast du eben nochmal die Offensivqualitäten von Al Horford und Enes Kanter von der Bank. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Wir werden jetzt gerade sehen, was da in Boston nochmal passiert. Ansonsten, großes Problem, hatte ich gerade schon gesagt, die Bank. Denn da sieht es wirklich ein bisschen dünn jetzt gerade mit aus. Ja, die Center-Rotation ist sehr, sehr gut. Aber dann dahinter wird es schon sehr, sehr knapp. Peyton Pritchard, letztes Jahr Rookie gewesen, hat mich trotzdem sehr, sehr überzeugt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob er es jetzt wirklich schon schafft, jetzt regelmäßig diese Backup-Minuten auf der Point- bzw. Shooting-Guard-Position einfach so krass zu absolvieren. Josh Richardson hatte ich auch gerade schon gesagt, dem würde ich das schon mit zutrauen. Dann kommst du aber schon auf die 3 und da wird es jetzt schon super dünner. Also Garrison Matthews und Aaron Nesmith, vielleicht noch Grant Williams, ist schon relativ tough, muss man sagen. Auch Romeo Langford könnte da nochmal mitspielen. Du hast für die Guard-Position noch einen Ryan Arcidiacono. Du hast noch einen Juan Hernan Gomez, einen Jabari Parker, aber das sind halt einfach alles keine Spieler, die jetzt so, die dich jetzt direkt jetzt gerade vom Hocker reißen. Das Gute ist, dass du in den Playoffs nicht mehr so viele Spieler brauchst. Du kannst letztendlich einfach sagen, okay, wir spielen jetzt halt, keine Ahnung, eine 8er, eine 9er Rotation und ballern einfach dann alles mit drauf. Jaylen Brown, Jason Tatum spielen sehr, sehr viele Minuten und dann klappt das schon irgendwie. Und genau das wird, denke ich mal, auch einfach in der Regular Season mit passieren. Du kannst halt versuchen, die Minuten von Jaylen Brown und Jason Tatum so zu staggern und auch die von Dennis Schröder und Marcus Smart, dass immer einer von beiden jeweils damit drauf ist. Du kannst natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Lineups laufen. Du hast trotzdem immer noch genug Leute, um trotzdem diese Lineups noch okay aussehen zu lassen. Das einzige Problem ist natürlich, du limitierst dann natürlich dann die Minuten, die diese Spieler dann jeweils alle dann zusammen haben. Aber wie gesagt, in der Regular Season müsste das trotzdem nochmal mit reichen. Denn du hast eben trotz eine brutal gute Starting Five. Du hast immer noch Jaylen Brown und Jason Tatum, die dir alleine ja ein Game quasi schon gewinnen können. Dann hast du noch Dennis Schröder, Marcus Smart und dann eben noch Center Robert Williams, Al Horford, Enes Kanter. Das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Auf jeden Fall für mich eben für Platz 4, für Homecourt. Denn dieses Team, was sie jetzt gerade haben, das muss funktionieren. Und ich kann mir auch einfach vorstellen, dass es besser funktioniert als eben davor mit Kemba Walker. Einfach nur dadurch, dass Dennis Schröder diese Rolle jetzt schon kennt. Er war auch bei den Lakers niemals irgendwie so annähernd die erste Option. Er war immer hinter Anthony Davis, hinter LeBron James und war da halt auch so der dritte Scorer im Team. Ab und zu vielleicht sogar mal nur der vierte, je nachdem. Und jetzt stellt er sich eben hinter Jaylen Brown, Jason Tatum jetzt gerade mit an, kann dann schön auch mit Marcus Smart im Backcourt nochmal mitspielen. Die beiden werden sich auch das Ballhandling teilen, denn wenn man sich das anguckt, Schröder letztes Jahr 6 Assists, Marcus Smart letztes Jahr 6 Assists, wunderbar. Jason Tatum und Jaylen Brown werden natürlich den Ball auch nochmal ein bisschen mit in den Händen haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das sehr, 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 sehr gut wird und dass die Celtics auf Rang 4 landen in der Eastern Conference. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Team und auch über dieses Team habe ich schon ein bisschen ausführlicher schon geredet, denn es sind die Miami Heat. Mit Lowry kommt jetzt vor allem ein Spieler, der schon Championship-Erfahrung hat. Er ist einfach sehr, sehr erfahren, er hat es immer schon geschafft, so diese Teams irgendwie mit besser zu machen und zwar dauerhaft und das ist einfach verdammt, verdammt wichtig. Dieses Team wird einfach darauf brennen, wieder zu gewinnen, denn sie wurden eben im letzten Jahr in der ersten Runde einfach mal komplett gesweept von den späteren Champions von den Milwaukee Bucks. Dazu kommen noch so ein paar Sachen, die ich noch sehr, sehr interessant finde, nämlich einfach nochmal ein paar ganz gute Additionen. Du hast einfach mit Markieff Morris nochmal einen sehr, sehr guten Power Forward nochmal mit reingeholt, der natürlich jetzt kein wirklich fairer Spieler ist, wenn man ganz ehrlich ist. Also ich mag ihn jetzt nicht so wirklich gerne. Trotzdem ist er einfach ein super wichtiger Spieler für dieses Team insgesamt. Und du, also jetzt hier steht jetzt gerade die Starting Five mit Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker und Bam Adebayo. Und allein schon defensiv ist das ja wirklich ein absolut brutales Lineup. Also das, der Einzige, der vielleicht ein bisschen ja, anfällig ist, wäre jetzt erstmal Duncan Robinson. Aber dadurch, dass eben so viele andere gute Verteidiger noch mit da sind, können sie ihn quasi so ein kleines bisschen mit verstecken. Und das ist eben auch schon so ein Grund, warum ich die Heat dieses Jahr brutal gut sehe. Und vor allem auch nochmal ihre Bank. Denn auch die Bank sieht nicht so wirklich schlecht aus. Victor Oladipo, Tyler Hero, gut, Max Strus, Markieff Morris und Dwayne Dedmon. Ich erwarte mir von Tyler Hero ein absolutes Bounceback-Jahr. Ich sag's einfach so, wie es ist. Tyler Hero wird im nächsten Jahr wieder extrem gut wieder mit rauskommen. Er hat selber jetzt auch schon mal betont. Und ich glaube auch, dass genau das passieren könnte. Was jetzt mit Victor Oladipo passiert, muss man halt wieder abwarten. Er war mal ein All-Star, dann war er halt aber auch sehr, sehr unfit, war immer wieder verletzt und hatte jetzt immer wieder Probleme, wieder mit reinzukommen. Ich traue es ihm aber auf jeden Fall zu, dass er wieder, vielleicht nicht ganz der alte Oladipo wird, aber trotzdem wieder ein effizienter, offensiver und natürlich auch defensiv starker Basketballer, der diesem Team auf jeden Fall nochmal mit weiterhilft. Ohne jetzt hier aber großartig ins Detail zu gehen, denn auch das habe ich wie gesagt schon gemacht in der Folge dann dazu, könnt ihr euch gerne nochmal mit anhören, auch hier nochmal der Verweis dann da drauf. Sage ich einfach mal, dass die Miami Heat auf Platz 3 kommen, eben weil Kyle Lowry so ein Puzzleteil ist, was diesem Team einfach nochmal gefehlt hat. Das kommt jetzt nochmal mit dazu und ich glaube, das kann wirklich eine sehr, sehr wichtige Personalie nochmal werden für dieses Team. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu meinem Platz 2 und auch ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, auch über dieses Team muss ich jetzt eigentlich nicht mehr so wirklich, wirklich viel sagen, denn es sind die Milwaukee Bucks. Ja, letztes Jahr sind sie Champion geworden und ich sehe sie jetzt dieses Jahr auf Platz 2 in der Eastern Conference. Warum ist, denke ich mal, relativ klar. Du hast mal wieder mit Giannis Antetokounmpo einen MVP-Kandidaten schon direkt von Anfang an. Du hast mit Chris Middleton einen All-Star, du hast mit Jrue Holiday einen der besten Two-Way-Guards der gesamten Liga. Dante DiVincenzo, ohne den du letztes Jahr auskommen musstest in den Playoffs, ist wieder da. Das ist einfach super. Das ist einfach verdammt gut. Das ist ein verdammt gutes, ein verdammt wichtiges Team, was da einfach nochmal mit drin ist. Die kennen sich jetzt quasi alle. Das ist super nice, das ist super cool. Elijah Bryant ist auch wieder da. Es steht jetzt hier, warum auch immer, als Starter auf der 2 jetzt gerade mit drin, weil er irgendwie ein Spiel gemacht hat und in dem 16 Punkte geholt hat. Okay, absolut weird. also da muss ich mal ganz kurz Basketball Real GM kurz mal ein bisschen, oder stehen mal kurz Fragezeichen in meinem Kopf. Naja, wie auch immer. Du hast dann eben mit George Hill noch einen sehr, sehr erfahrenen Mann. Du hast mit Grayson Allen wieder so einen Spieler mit dazu bekommen, gegen den du auf keinen Fall spielen willst, der so ein bisschen dreckig auch spielen kann, aber eben auch einfach offensiv seine Dreier gut treffen kann. Und das ist ja genau das, was du in diesem Team brauchst, was du neben Giannis brauchst. Spacing. Bobby Portis ist ja auch wieder da. Um es ganz, ganz kurz zu sagen, hat in den Playoffs letztes Jahr sehr, sehr gut überzeugt. War in der Regular Season von der Quote her, wenn ich mich gerade nicht ganz täusche, der beste Dreierschütze der gesamten Liga. Mit 47%. Semi Ojeleye ist wieder da. Pat Connaughton, Rodney Hood. Das ist einfach ein Team. Das ist einfach wahnsinnig gut. Die kennen sich einfach alle. Die haben so in dieser Konstellation einfach schon sehr, sehr gut zusammengespielt. Sind letztes Jahr Meister geworden. Wie gesagt, ich glaube, ich muss jetzt gerade nicht mehr so großartig viel über die Milwaukee Bucks sagen. Zumindest nicht so viel wie über das letzte Team, was jetzt noch mit übrig ist. Nämlich dann für mich über ja, Team 1. Über das Team, das dieses Jahr den Osten gewinnen wird, für mich zumindest, die Brooklyn Nets. Auch hier übrigens bei Basketball Real GM James Harden als Starter auf Point Guard und Kyrie Irving auf der Bank und dann DeAndre Bembry als Starter. Naja, whatever, ich weiß ja glücklicherweise, wie es eigentlich aussehen müsste. James Harden, Kyrie Irving, Joe Harris, Kevin Durant und dann eben LaMarcus Aldridge und oder Blake Griffin auf der 5 und oder Nicholas Claxton. Kann man dann auf jeden Fall mit abwarten. Auch über die habe ich jetzt erst schon mal geredet. Auch das war ein bisschen ausführlicher, also auch da gerne nochmal mit reinhören. Das einzige Problem, was jetzt natürlich gerade noch so ja, der Fall ist, was es gerade gibt in Brooklyn, ist Kyrie Irving. Denn wenn er sich nicht impfen lässt, dann darf er auf jeden Fall die Heimspiele nicht machen. Er darf die Spiele in New York nicht mitmachen. Und er darf auch die Spiele in Kalifornien, glaube ich, nicht machen. Also auf jeden Fall nicht bei den Golden State Warriors, da dürfte er auch auf jeden Fall auch nicht spielen. Das ist jetzt natürlich super heftig. Also wenn der jetzt wirklich sagt, nö, ich lasse mich auf keinen Fall gerade mit impfen, was willst du als Brooklyn Nets dann machen? Willst du ihn dann traden? Also ich meine, du kannst jetzt auch nicht sagen, ja gut, wir lassen ihn jetzt gerade nur verschmoren oder versauern jetzt gerade die ganze Zeit. Er darf jetzt gerade irgendwie auch nicht trainieren. Also die Nets hätten jetzt irgendwie nochmal irgendwie weiter ausweichen können, so 7 Kilometer westlich oder so. Und dann hätten sie da eine Halle trainieren können, aber da haben sie halt nicht gemacht. Das heißt, also Irving trainiert jetzt gerade auch nicht mit der Mannschaft. Und das ist jetzt natürlich gerade so wieder die Personalie. Wieder Kyrie Irving, der so ein kleiner Flat-Earther ist, wo man immer ein bisschen mit aufpassen muss, was der jetzt gerade eben mit sagt. Aber wenn er sich jetzt wirklich nicht impfen lässt und jetzt diese Spiele nicht machen darf, dann wäre das schon sehr, sehr heftig. Also klar, für dieses Team mit James Harden und Kevin Durant kommst du auf jeden Fall immer noch easy in die Playoffs und wahrscheinlich auch unter die Top 3 Minimum im Osten. Ich glaube, darüber müssen wir auch nicht diskutieren. Aber so ein Kyrie Irving wäre natürlich schon nochmal so ein anderer Faktor, den man nochmal mit reinbringen könnte. Ich meine, die alle drei zusammen würden wahrscheinlich den Osten, so wie ich es jetzt ja auch prognostiziert habe, quasi komplett mit dominieren. Und ich kann mir tatsächlich auch nicht vorstellen, dass Irving wirklich jetzt quasi die komplette Saison jetzt gerade mit aussetzt und sagt, ja nö, dann spiele ich jetzt halt nicht mit. Also ich kann mir irgendwie schon vorstellen, dass er sich irgendwie dann doch noch impfen lässt oder so, aber vielleicht dann eben erst ein bisschen später, keine Ahnung, vielleicht lässt er erst so die ersten 20 Spiele verstreichen und merkt dann so, ha, irgendwie ist doch ganz schön kacke, jetzt gerade nur zu Hause zu sitzen und gar nicht mitzocken zu können. Dann denkt er sich, na gut, komm, was soll's. Oder er zieht es jetzt halt wirklich jetzt gerade komplett durch. Irgendjemand hat auch irgendwie in den sozialen Medien, ich weiß gar nicht, ob bei Twitter oder bei Instagram sowas geschrieben wie, ja, der wartet jetzt einfach, dann lässt er sich schön kurz vor den Playoffs impfen und dann rasten die einfach völlig aus in den Playoffs. Wäre natürlich auch interessant zu sehen. Ja, aber ich, wie gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein Kyrie Irving, dass so ein Zocker wie Kyrie Irving jetzt einfach sagt, ja gut, dann passe ich jetzt halt einfach jetzt gerade die Saison. Wenn die halt Meister werden, dann ist das halt so, dann bin ich halt nicht mit dabei. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, dass er sich irgendwann nochmal impfen lassen wird. Und dass das dann am Ende doch kein größeres Problem ist. Und dass er dann einfach wieder mit dabei ist, dann bei dieser Big Three. Und wie gesagt, dann sind die Brooklyn Nets natürlich ein absoluter Contender. Sowohl natürlich für den Sieg im Osten, als auch generell für den Sieg der NBA Championship. Denn wenn du Kyrie Irving, James Harden und Kevin Durant in einem Team hast, dann bist du direkt Championship-Contender. Da ist es auch völlig egal, ob ich dann daneben stehe, auf der Shooting Guard-Position oder auf der Small Forward-Position oder sonst wer. Ich hoffe dann, dass die Help-Defense mir da ein bisschen hilft, denn ich glaube, ich würde da komplett da durch die Arena fliegen die ganze Zeit, wenn ich da irgendwie versuchen würde, irgendjemanden im Post zu verteidigen oder so. Also das würden sie wahrscheinlich machen, mich einfach aufposten. Aber ihr wisst schon, was ich sagen will. Es ist quasi scheißegal, welche anderen NBA-Spieler du jetzt gerade damit daneben stellst. Du hast mit James Harden, mit Kevin Durant und Kyrie Irving offensiv so eine Riesenqualität. Hast dann daneben noch mit Joe Harris einen der besten Dreierschützen der gesamten Liga und mit LaMarcus Aldridge und oder Blake Griffin nochmal jeweils einen erfahrenen Center, die einfach dann dafür nochmal mit da sind, offensiv nochmal das, was eben liegen bleibt, abzuräumen und defensiv einfach versuchen, ein bisschen dicht zu halten. Das ist ein Team, das auf jeden Fall Championship-Contender sein wird, egal ob jetzt mit Kyrie Irving oder ohne Kyrie Irving. Mit Kyrie Irving natürlich noch ein wesentlich stärkerer Contender als ohne. Trotzdem, Contender werden sie jetzt so oder so. Und mit Patty Mills haben sie jetzt auch nochmal einen sehr, sehr guten Point Guard nochmal mit geholt, einen sehr, sehr guten Backup Point Guard, der auch nochmal ein paar Minuten nochmal mit ausfüllen wird. Also für mich natürlich, wie auch für jeden anderen, der sich irgendwie ein bisschen mit Basketball auskennt oder sich für die NBA interessiert, ein Titel Contender und für mich eben der diesjährige Sieger im Osten. Ansonsten würde ich sagen, wir sind jetzt erstmal soweit durch mit der Eastern Conference. Ihr könnt mir gerne schreiben bei Instagram oder bei Twitter, was ihr von meinem Ranking haltet. Wie sieht euer Ranking aus? Wie gesagt, einfach gerne schreiben hier Swish Podcast, entweder bei Twitter oder bei Instagram. Facebook habe ich auch, aber da habe ich irgendwie den Namen versemmelt. Da steht jetzt gerade nur hier Swish und ich bin tatsächlich auch nie da drauf. Also lieber bei Instagram oder bei Twitter, da bin ich nämlich auf jeden Fall sehr aktiv. Ansonsten vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder am Dienstag zur ersten Folge der Western Conference. Bis dahin, macht's gut und bis bald. Bye! Here it's Swish.